Sprechen. Genau. Ja, hallo Nathan Wood, herzlich willkommen zu dem Podcast Ethik Digital. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen können, zumal sowohl du als auch ich eigentlich unterwegs sind und wir jetzt diese Zeit rausgeschnitten haben. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ja.
Du bist Projektleiter des BMBF-Projektes MIL-ET, nenne ich es mal, Militär, Technik und Ethik. Und an der Technischen Universität in Hamburg, aber du warst auch schon ganz gut unterwegs, unter anderem in Prag habe ich gesehen und in Kalifornien. Wahrscheinlich ist das mit so einem Thema automatisch gegeben. Mich würde erstmal dein persönlicher Werdegang interessieren. Wie kommt man zu so einem Thema wie Militärethik?
Ja, also persönlich, ich bin Philosoph und Ethiker und ich habe mich für viele Themen in der Ethik interessiert, aber für mich ist so die militärische Seite etwas sehr Interessantes, weil ich finde, für viele Philosophen ist es so gesehen, dass man denkt halt, im Krieg ist alles so krass, dass man kann nicht wissen, was richtig ist. Oder ich meine, es ist so eine komplexe menschliche Verhalten, das kann man nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Und ich habe es immer so genau das Gegenteil gesehen, dass wenn wir selbst im Krieg nicht sehen kann, was richtig ist, dann haben wir keine Chance, war quasi meine Gedanken, dass im Krieg, es gibt natürlich viele, viele graue Felder, wo man nicht wirklich wissen kann, aber es gibt auch so ganz, ganz klare schwarz und weiße Fälle, wo man sagen kann halt, hier geht es gar nicht, hier ist halt eine Linie. Und ich finde, mit diesen klaren Linien kann man einen guten Anfangspunkt haben für die gesamte Ethik eigentlich. Und ich habe mich auch immer für die technische Seite von Militärethik interessiert, weil es gibt immer was Neues und immer was Spannendes und das ist immer ja, die krasseste Frage dabei.
Militärtechnik ist einfach meistens die Technik, die irgendwie am weitesten vorangeht. Schauen wir doch auf die aktuelle Situation. In der Ukraine werden extrem jetzt eben Drohnen eingesetzt. Wie schätzt man denn so eine Situation dann ein? Also ich habe so den Eindruck, es hat sich nochmal alles beschleunigt. Ist das tatsächlich in der ethischen Forschung auch so?
Ja, ich finde so, in der ethischen Forschung ist es auf jeden Fall so, dass man muss auf die aktuellste Sachen eine Augen drauf haben. Aber das ist auch wichtig, dass man hat ja im Kopf, dass es gibt viele Sachen, die schauen neu aus, die sind aber nicht wirklich neu. Ich meine, so im Ukraine zum Beispiel, wir hören auch von KI, die eingesetzt wird oder von autonomen Systemen oder irgendwas. Aber in der Tatsache, ich meine, so, ich war nicht selber in der Ukraine, ich weiß nicht genau, was so da läuft. Aber so das Beste, was man sehen kann, ist halt, dass dort, das handelt sich hauptsächlich um sogenannte so FPV oder First Person View Drohnen. Die sind nicht Sachen, wo ein KI eingesetzt wird und dann eine Drohne einfach losgelassen oder irgendwas. Die sind Systemen, wo ein Mensch steuert die tatsächlich. Und die sind auch oft mit sehr, sehr alter Techniken dabei. Zum Beispiel durch die ganze Spoofing und Jamming und dieses so Cat-and-Maus-Spiel zwischen die Ukraine und die Russen. In manche Teilen haben die sogar Drohnen eingesetzt, die überhaupt nichts für Wireless-Fähigkeiten haben. Die haben wirklich einfach ein Draht hinten dran, weil ein Draht kann nicht gespooft, kann nicht gejammt sein. Und dann deswegen haben die wirklich so in dieser immer weitergehende Entwicklung mit so offensive, defensive Arten von Systemen haben die herausgefunden, dass der manchmal ist der beste Technik die Technik von vor 60 Jahren. Quasi.
Okay. Sie haben ja unter anderem, also Sie publizieren regelmäßig in Magazinen und 2024 haben Sie relativ heftig kritisiert, dass Sie sagen, wir sollten aufpassen, wie wir eben über autonome Waffen sprechen und dass das häufig, dass die Diskussion in die Irre führt, dass es einen gewissen Hype gibt und dass man eben nicht so schnell so Begriffe wie Killerroboter in den Mund nehmen sollte, sondern da eben stärker differenzieren sollte. Können Sie das nochmal erklären? Was meinen Sie mit diesem Hype und wie können wir stattdessen die Diskussion führen?
Ja, so ich finde, es kommt eigentlich von beiden Seiten. So auf die eine Seite, es gibt Firmen oder Startups, die wollten unbedingt was verkaufen, und dann ist jeder neue Ding ein Wundermittel für alles quasi. Und KI ist nichts anderes. Ich meine, man hört halt, wie KI so gehypt wird für alles Mögliche. Das macht ja so der ganze Wirtschaft schneller und besser und ja, profitabler. Das macht das Gesundheitssystem wird auf einmal schlank und effektiv, und das Bildungssystem wird funktionieren, ohne dass wir mehrere Lehrern brauchen oder irgendwas. Und im Militärbereich ist es genau das Gleiche. Von der einen Seite hört man halt alles, was man machen kann, ohne dass man Zusatzkosten tragen muss, ohne dass man neue Personal brauchen, und auch mit diesem Gedanken dabei, dass man könnte alles erreichen mit weniger Personal eigentlich. Und dann von der anderen Seite, von der Seite von Kritiker, hast du genau das gleiche Hype, weil die sagen halt, alles, was möglich ist, und dann geben halt die negative Seite dabei. Die sagen halt, ja, schau, alles, was möglich ist, dann kommt die Terminators quasi. Und das ist halt der nächste Schritt von der Kritikerseite. Aber von den beiden Seiten ist alles so präsentiert als eine krasse neue Entwicklung, wo wir haben ja keine Erfahrung dabei, wo wir wissen nicht, was passieren wird, wo das bringt X, Y, Z Gefahren und auch mögliche gute Sachen dabei. Aber am Endeffekt, was wir haben, ist halt eine langsame Entwicklung von Systemen, die sehr, sehr ähnlich sind mit den Systemen von den letzten Jahren oder die letzten 10 Jahre, die letzten 15 Jahre oder was. Und was wir sehen halt im Militärbereich ist halt, dass die meisten autonomen Systeme, die wir haben, die sind Systeme, die wir seit 40 Jahren haben eigentlich. So Systeme wie Anti-Missile-Systeme oder was, so, wo es so Abwehrsysteme für Raketen oder Abwehrsysteme zum Schutz von Panzer oder sowas. Und die haben wir eigentlich seit mehreren Jahrzehnten. Und die sind nicht neu, die sind nicht krass und die sind nicht etwas, wo wir irgendwie neu denken muss. Und wenn wir denken, dass alles neu ist und alles braucht eine neue Regelung oder ein neues Gesetz oder eine neue Ethik, dann verlieren wir halt, was wir schon haben. Und das ist halt mein Punkt. Es ist wichtig, dass wir sehen halt die Ähnlichkeiten. Wir sehen, was woran es bezieht sich auf die letzten Technologien, die wir eingesetzt haben, und was wir daraus lernen können.
Und was wären denn jetzt die Punkte, wenn wir versuchen, das zu beschreiben? Was ist das, worauf wir uns verständigen sollten? Oder wo Sie eben sagen, ja, da ist es wichtig und da ist eine Grenze erreicht. Wie kann man das beschreiben für einen Laien?
Ja, so. Ich finde, was wichtig ist, ist halt, dass wir sehen klar, wo die Unterschiede wirklich liegen. Und zum Beispiel ein Unterschied, der tatsächlich und real ist, ist halt, die Geschwindigkeit wird sich erhöhen im Krieg. Dass Sachen wird schneller entschieden werden in der Zukunft. Und das muss nichts Schlimmes sein, das muss auch nichts Gutes sein. Das ist halt einfach eine Fakt. Also, wenn wir autonome Systeme für mehrere Fälle einsetzen würden, dann würden wir halt sehen Entscheidungen, die in Maschinenzeiten passieren. Und das bringt auch große Risiken dabei, aber das ist nicht Risiken, die man nicht beseitigen kann. Aber wir müssen halt sehen, was die Risiken sind genau. Und ist so, zum Beispiel in dem Fall ist die Risiken halt nur diese kurze Zeit. Dass man muss dann wissen, dass zum Beispiel Menschen können wahrscheinlich nicht angreifen in die Entscheidungen von Maschinen, wenn die wirklich autonom sind, weil die würden einfach zu schnell entscheiden. Aber das heißt nicht unbedingt, dass solche Systeme ein Problem sein wird. Das heißt hauptsächlich, dass wir müssen dann im Voraus entscheiden, was wir sehen als richtige Handlungen, was wir sehen als problematische Handlungen, wann wir es haben wollen, dass eine Maschine selber sagt, stopp, ich frage mal noch, darf ich nicht, solche Dinge. Aber das heißt nicht, dass die Systeme eine automatische Gefahr bringen oder eine automatische oder ethische Problem darstellen oder irgendwas. Das bringt halt einfach neue Fragen raus. Und eine Frage eine große Frage ist halt, wann haben wir entschieden? Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir verstehen halt, dass es geht nicht nur um eine Entscheidung so aktuell, so Echtzeit während einer Einsetzung von einem System. Das ist hauptsächlich wichtig, dass jemand hat irgendwann entschieden und jemand trägt die Konsequenzen für diese Entscheidung.
Ich glaube, gerade dieses Thema, also Geschwindigkeit ist das eine, was sich ja sicherlich in allen Anwendungen einfach ändert, die mit KI zu tun haben. Das andere, worauf ja eben auch die Kritiker immer wieder hinweisen, ist diese Frage nach der Verantwortung. Also das ist ja so eines der üblichen Argumente, die kommen, dass man eben sagt, ja, hat denn der Mensch dann eigentlich noch die Verantwortung oder wo wird das hin verlagert sozusagen? Ist das bei den Entwicklern? Ist das beim Militär? Ist das bei den politischen Entscheidern? Wie wird denn mit dieser Frage umgegangen, gerade in diesem militärischen Bereich?
Ah, der Verbindung war gerade ein bisschen schlecht, leider. Ich habe es
Ja, ein
nicht
bisschen
ganz
schlecht.
gehört.
Genau, ich kann ja noch mal anfangen. Für mich geht es noch mal um diese Frage der Verantwortung. Das ist ja auch so ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Wer trägt die Verantwortung? Das Militär, die Entwickler, derjenige, der das Knöpfchen drückt, die politischen Entscheider. Also ist das auch ein Thema, was diskutiert wird, wo man eben einfach andere Punkte finden muss, wo man darüber spricht? Oh, jetzt ist hier wieder Verbindung, Reconnecting. Yes.
Ja, so ich finde bei die ganze Frage zur Verantwortung, ich finde, es ist auch etwas, wo man kriegt halt von Kritiker relativ viel Hype auch über die Systeme. Dass Kritiker haben oft diese Meinung, dass autonome Systemen oder KI-fähige Systeme, dass die Entscheidungen selber zum Beispiel. Und wenn die selber entscheiden, dann wisst man nicht, wer verantwortlich sein soll am Endeffekt für die Effekten von diesem System. Und ich finde, das ist eine Situation, wo man sagt halt einfach zu viel, weil das ist nicht so, dass ein System entscheidet etwas. Ein System führt Prozesse durch. Ich meine, und die sind Prozesse, die wir trainiert haben in die Systeme oder die wir rein programmiert haben oder so irgendwas nach dem Art und Weise. Und das ist nur die eine Seite. Und von der anderen Seite ist es auch so, dass die sind Systeme, die ein Mensch eingesetzt hat. Ich meine, es ist nicht, dass die einfach so da sind oder dass die konstant da sind. Jedes System wird eine relativ kurze Laufzeit haben. Ich meine, die Akkus sind nur so groß, die haben nur Stunden oder vielleicht einen Tag, wenn überhaupt. Aber das ist normalerweise eine Einsetzung von einem System, der wird halt ein paar Stunden dauern oder irgendwas. Und wenn man hat das im Kopf, das ist dann ganz, ganz klar, dass ein Mensch ist dann verantwortlich für diese Einsetzung, zumindest. Und wenn man denkt halt zurück nach dem Art und Weise, wenn man denkt halt, das ist nur in einem begrenzten geografischen Raum eingesetzt und das ist nur für eine sehr begrenzte Zeit da eingesetzt, also das muss von einem Mensch da eingesetzt werden. Es ist relativ klar, dass ein Mensch ist dann verantwortlich zu wissen, halt, gibt es da Zivilisten, gibt es Gefahren, außer was wir schon voraussehen. Was kann die System machen? Ich meine, wir wissen halt, dass manche Systeme können mehr als andere machen und manche können weniger. Und dieser ganze Entscheidungsprozess, den ein Soldat durchführen muss, um zu wissen halt, was darf ich einsetzen, unter welche Bedingungen darf ich das einsetzen, das haben wir mit jedem Waffensystem, die wir im Militär haben. Ich meine, es ist nicht, dass wir setzen einfach irgendwas ein. Das ist immer eine Entscheidung, was soll ich nutzen? Und mit diesen Fragen, was soll ich nutzen, wann soll ich das nutzen, wie soll ich das einsetzen, die sind hunderte davon Fragen, die bringen halt das Mensch mehr und mehr rein in die Entscheidungsprozesse und die machen der Mensch mehr und mehr verantwortungsvoll für alles, was kommt dann auch. Und das ist immer noch so, dass ein System kann etwas machen, was man nicht erwarten würde. Und dann ist die Frage, wenn das irgendwie schief geht, ist die Frage, war das wirklich einfach ein Unfall? Ich meine, es gibt bei alles, was wir haben, mal bei der simpelsten Munition, die man hat, es gibt Dinge, die einfach nicht funktionieren. Also die Frage halt, war es ein Unfall oder war es etwas, wo man nicht genug beachtet hat? Hat man wirklich etwas Falsches gemacht? Und das ist etwas, was wir einfach so von Fall zu Fall schauen müssen. Wir müssen halt schauen, haben die Menschen verantwortungsvoll alles durchgeschaut, was die durchschauen mussten, haben die alles durchgedacht, was die durchdenken mussten. Und wenn schon, weil das schlimme Sachen kann immer noch passieren, aber das ist halt einfach so im Leben. Ich meine, wir wissen nie, wie es enden wird. Wir wissen nur, welche Gefahren unterwegs kommen können. Und wir tun unser Bestes, das alles zu minimieren. Und hoffentlich reicht's.
Wo sehen Sie denn in dieser ganzen Entwicklung, also von der Entwicklung her, da kann man ja eben schon Daten mit einem Bias versehen und da können schon Fehler passieren, bis zur eben zur Produktion, bis zur Auslieferung. Sie haben ja jetzt im Prinzip diesen ganzen Bogen geschildert. Wo sehen Sie denn jetzt gerade so den Punkt, wo Sie sagen, da müssen wir wirklich hingucken, das ist wirklich schwierig. Das ist ein Feld, wo wir darüber diskutieren müssen, was wir wollen und wie wir es wollen.
Was ich sehe als potenzielles Problemfeld, ist eigentlich in dieser kleine Zeitraum zwischen ein System wird von einem Militär dann gekauft oder irgendwie so integriert und dann diese Einsetzung von die Systemen. Weil ich finde, es ist oft diskutieren wir über die Training, über die Entwicklung von Systemen, über die ganze so Programmierungsseite, die ganze Firmenseite. Und wir reden auch oft von die Einsetzung von den Systemen, so wie es wird auf einem Schlachtfeld. Aber das ist, gibt dieser Zwischenraum. So, nachdem wir etwas gekauft haben und bevor das eingesetzt wird, es gibt einen Zeitraum, wo Soldaten wird dann trainiert, wie die das nutzen können, wie die das nutzen sollen. Es gibt so die ganze Doctrine, die ganze Trainingssachen für das Mensch-Maschine-Team sozusagen. Und dieser Mensch-Maschine-Team finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist halt, wenn wir verantwortungsvolle Einsetzungen haben wollen, das ist nicht nur wichtig, dass Systeme vorhersehbar sind oder irgendwas, oder dass die funktionieren, wie wir die haben wollen. Das ist auch wichtig, dass die Menschen verstehen halt genug, wie die funktionieren. Dass die verstehen die Do's und Don'ts von einer Nutzung von einem System. Und das liegt alles so in dieser Training-Prozess von Menschen hauptsächlich. Und das ist halt, was ich oft sehe, das verloren geht. Wir reden halt von die Training von Maschinen, aber nicht von die Training von Menschen mit die Maschinen halt. Und da finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir achten mehr drauf, weil wenn wir Probleme verhindern wollen, das Wichtigste ist halt, dass die Leute, die diese Systeme nutzen soll, verstehen halt genug, um die vernünftig zu nutzen halt. Ja.
Okay. Da sind wir ja jetzt, ich meine, diese Anwendungen sind global. Wir können eben nicht mehr nur auf einzelne Länder sehen, sondern wir haben immer gleich die ganze Welt im Blick. Wie sehen Sie denn diese Fragen geregelt eben mit internationalen Abkommen, mit internationalen Regelungen? So, meine Wahrnehmung ist, dass da eine Zeit lang sehr viel geschehen ist und dass das jetzt aufgrund der aktuellen politischen Weltlage irgendwie alles still liegt und nichts mehr geschieht. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, so, ich finde, im Moment, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas vorwärts gehen wird. Was für viele Leute schade ist, ist auch schade. Aber andererseits, ich finde es nicht so dramatisch oder schlecht, weil so wie der Völkerrecht jetzt steht, es gibt ein Völkerrecht, der sagt halt vieles über alle Waffensysteme. Alles, was man einsetzen konnte im Krieg. Das heißt nicht, das heißt dann quasi, neue Technologien sind nicht ohne Recht oder irgendwas drüber. Ich meine, das gibt ein Gesetz für alles im Moment. Und es ist nicht, dass KI gesetzlos eingesetzt wird oder irgendwas. Ich meine, das gibt schon Gesetze über die Entwicklungen von neuen Methoden, neue Waffensystemen. Es gibt schon Gesetze über die Einsetzung von Methoden von Waffensystemen. Es gibt schon Gesetze von alles eigentlich, was wichtig ist. Und dadurch ist es nicht so schlimm, wenn wir nicht vorwärts kommen. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass die Prozesse, die wir haben, dass die vernünftig vorwärts gehen, dass die richtigen Akteure auch dabei bleiben. Weil das ist auch so, wenn ein Verhandlungsprozess zu langsam geht oder irgendwas, oder manche Gruppen finden, dass das einfach zu, dass es nicht gut genug ist oder irgendwas, und die versuchen es einfach so rasch voranzubringen, und dann verliert man Länder wie USA, Indien, China. Und wenn du die Hauptländer nicht dabei hast, dann dann vielleicht kriegt man einen Prozess am Ende oder eine Handlung, wo du hast ja 150 Länder, die unterschreiben oder irgendwas, aber diese fehlende 40 Länder, die sind dann auf die entscheidenden Länder, die man wirklich haben will unter einem Abkommen. Und dadurch finde ich es sehr, sehr wichtig eigentlich, dass auch wenn es nur richtig, richtig langsam vorwärts geht, dass man lässt es einfach sein Zeit, weil etwas Vernünftiges zu haben in 10 Jahren ist besser als etwas Unvernünftiges in 2 Jahren. Und andererseits, ich finde, es ist auch so, dass man muss halt sehen, dass ein Abkommen ist nicht der einzige Weg, etwas zu regulieren. Ich meine, es gibt auch, man kann ja so Doctrinal Handbooks haben, man kann ja also Guidance haben, alle Arten, man kann so also Dokumente von ICRC oder von UN oder von akademischer Gruppen oder irgendwas produzieren und die alle können auch hilfreich sein. Die können etwas für Richtlinien geben, die nicht unbedingt völkerrechtlich sind, weil die haben dann nicht dieses Gewicht dahinter, aber die sind trotzdem nützlich, die sind trotzdem hilfreich und die können auch eine Weg sein in Richtung von einem Abkommen. Wenn man hat dann Richtlinien, die sind von X unterschiedliche Länder unterzeichnet oder es gibt Länder, die sagen halt, ja, wir bleiben dabei, dann hast du schon eine gute so Startstein. Und das kann man auch außerhalb von UN oder außerhalb von so CCW oder irgendwas machen. Ich finde, die sind alle wichtige Wege voranzugehen, auch wenn die Sachen eben die normale Prozesse richtig, richtig langsam vorwärts gehen, weil die gehen richtig langsam vorwärts.
Sie sind ja eben, Sie leiten ja eine Nachwuchsforschungsgruppe. Wo steht denn die ethische militärische Forschung weltweit gesehen? Ist das so klein oder hat das richtig Wumms? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so in diesem Bereich ist es eigentlich relativ groß, finde ich, und das hat auch Wachstum dabei. Ein Ding, das ich sehr schade finde in meinem Forschungsbereich, ist, dass es normalerweise sehr gespalten ist. Das heißt, hier Ethiker oder juristische Leute, die denken halt über die Ethik oder über die rechtliche Fragen. Und die sind hauptsächlich bei diesen Fragen qualifiziert, etwas zu sagen. Aber wenn es geht so konkret um Fragen von der Technik, so was kann ein System, haben die oft keine Ahnung. Oder wenn es geht um die Fragen von Militärseite, so wie ist eine Operation geplant oder irgendwas, dann haben die oft keine Ahnung. Und dann genau von der anderen Seite, du hast ja so Techniker, die wissen ganz genau, wie ein System funktioniert, aber wissen nicht so gut, so was es für ethische Probleme geben kann oder was für rechtliche Probleme. Und dann auch von der Militärseite hast du Militärleute, die verstehen das Technik nur gut genug, um das zu nutzen und verstehen das Recht nur gut genug, um so innerhalb der Richtlinien zu bleiben quasi. Aber diese tiefliegende Fragen, so auf was das basiert ist, der Recht oder wie das funktionieren soll oder wie so grundlegende Normen uns informieren über neue Technologien, das fehlt oft. Und das ist eigentlich, was in unserer Gruppe sehr schön ist, finde ich, weil also ich bin Ethiker persönlich, ich habe vor lange, lange Zeiten eigentlich im Ingenieurwissenschaften angefangen, deswegen habe ich ein bisschen was meine Auge drauf auf die Technik auch, aber ich bin so gebildeter Ethiker, aber in unserer Gruppe haben wir auch eine Luftfahrtingenieur, eine Systems-Ingenieur und eine KIler und durch diese diverse Fähigkeiten ist es so, dass wenn ich denke, irgendein System sollte nicht eingesetzt werden, weil der sollte diese Fähigkeit nicht haben oder irgendwas. Ich kann einfach die Gang runtergehen und einen Kollege fragen, kann das System das überhaupt? Und er kann sagen, nee, das ist eine Schmarrn, das kann das sowieso nicht. Und dann, das ist ja wichtig zu wissen, weil das fehlt oft in diese Diskussion. Man hat ja ethische Gedanken oder rechtliche Gedanken, aber die Technik, der technische Wissen nicht dabei, um zu verstehen, dass die ethische Frage schon erledigt ist, zum Beispiel, weil das System kann das sowieso nicht, was der Gefahr ist. Und das ist oft eigentlich der Fall, weil viele von die ethischen Probleme, die dargestellt wird für autonome Systeme, ist es so, dass der ethische Problem sollte eigentlich sowieso nicht vorkommen, weil das militärisch Schwachsinn ist oder weil das technisch nicht möglich ist oder sowas. Und dadurch finde ich das sehr, sehr gut, wenn man hat so richtig, richtig interdisziplinäre Gruppen, und wo man hat so eine gut integrierte Gruppe, wo der Ethiker kann genug von der Technik verstehen, um mit der Techniker zu reden. Und dass der Techniker hat genug Wissen von der Ethik, zu wissen, was ethisch relevant ist in der Technik. Und das ist auch wichtig, weil es gibt ja Sachen, die sind vielleicht technisch sehr interessant oder militärisch sehr interessant, aber von der ethischen Seite so nicht interessant. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man hat ja, das ist nicht so, dass keiner muss Expert von alles sein, aber jeder muss wissen halt, wo der Expertise von anderen liegt halt und was wichtig ist für die anderen Experten im Gruppe.
Wie viel von Ihren Forschungsergebnissen geht denn zurück in die Wirtschaft? Weil Militär ist nun mal auch Wirtschaft. Und wie stark sind die Verknüpfungen und wie sehr wissen Sie, dass Ihre ethischen Fragestellungen dann auch wieder in den Unternehmen landen, die diese Geräte produzieren?
Ja, also unsere Forschungsprojekt ist immer noch relativ neu. Wir haben erst im November angefangen und haben ja jetzt gerade unser Team endlich so voll gekriegt, weil wir haben ein bisschen
Wie
Zeit
viel
gebraucht, um
sind
alle
Sie
Leute
dann?
zu finden, die wir haben wollen. Ha?
Wie viele werden Sie oder wie
Bitte?
viele sind Sie? Wie groß ist die Gruppe?
Ja, wir sind zu viert im Team. Zu viert bei TUHH. Und dann, wir haben auch eine externe bei KIT. Der ist auch ein Ethiker und Völkerrechtler. Ja. Und dadurch haben wir bisher so nicht viel Kontakt oder Ergebnisse. Aber das ist in unserem Plan, dass wir Kontakte mit Bundeswehr haben wird und auch viele Kontakte mit Industriepartner. Erst um einen Austausch zu haben, dass wir wirklich fragen können, so was die machen genau, was die vorhaben, welche Verknüpfungen die selber mit Gruppen wie Bundeswehr haben, weil es ist auch wichtig, nicht nur, dass die Firmen gute Produkte entwickeln, aber auch, dass die Firmen eine gute Integration machen mit Bundeswehr. Ich meine, wenn eine Firma wie Helsing oder irgendwas produziert irgendwas und verkauft es an die Bundeswehr, das ist auch dann wichtig, dass die Bundeswehr das richtig gut integrieren kann in die Strukturen und Systeme, die selber haben. Und für das ist es wichtig, dass die Firmen auch mitgehen ein bisschen. Und das wollen wir auch ein bisschen forschen, so wie das so funktioniert. Und was wir am Endeffekt von Projekt erzeugen will, ist halt erstens ein White Paper, das sagt halt, es gibt Rat für Bundeswehr und für Firmen halt, und wie man macht ein Ethics by Design. Quasi Standpunkt für neue Technologien im Militärbereich, dass man kann ja wirklich sagen, also was wichtig ist, auf was man beachten soll, wie man auf das beachten können, quasi. Und dann, wir wollten auch etwas wie ein diagrammatische Perspektiv geben, so zeigen in eine militärische für einen militärischen Zweck wie Luftverteidigung zeigen überall, wo man kann KI einsetzen konnte, quasi. Und dann sagen, was gut sein könnte bei einer Einsetzung von KI, genau hier oder hier oder hier. Und auch welche Risiken es bringt. Und wirklich präsentieren, nicht sagen, was die machen soll, aber wirklich klar machen, dass es gibt eine Art und Weise, wie man durchdenken kann. Soll ich das wirklich machen? Will ich das wirklich machen? Macht es Sinn, es zu machen? Und das ist eine von unserer Hauptziele vom Projekt, dass wir dieser Rat geben können, dass wir sowohl Bundeswehr wie auch die deutsche Rüstungsindustrie ein bisschen weiterhelfen kann, die Entscheidungen vernünftig zu treffen. Nicht zu sagen, was die machen soll, positiv oder negativ mit bestimmten Systemen, weil wir wissen nicht, was gebraucht wird in 5 oder 10 Jahren, aber dass wir sagen kann, wenn die richtig vorangehen wollen, wenn die richtig entscheiden wollen, die sollten halt vernünftig und mit einer gewissen Präzision durchgehen. Und dann und das ist eine von unseren Hauptzielen, diese Methodologie zu geben, quasi. Ja.
Letzte Frage, und Ihre ganz persönliche Perspektive auf KI-Entwicklung. Wie optimistisch, pessimistisch, skeptisch sind Sie da? Also gerade in dieser Gemengelage eben zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen, staatlicher Regulierung. Wie sehen Sie dieses Feld?
Ja, also ich bin eigentlich, ich finde es immer wichtig, die Sachen auf zwei Ebenen anzuschauen, weil ich finde, das gibt so sogenannte so narrow AI, so begrenzte KI quasi, der für sehr, sehr bestimmte Zwecke gebaut ist, der hat nur sehr, sehr spezifische Trainingsdaten dabei, ist auch normalerweise von professionellen Leuten trainiert. Und für solche Systeme sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Ich meine, die sind für sehr, sehr bestimmte Dinge gebaut und die sind für diese bestimmte Dinge sehr, sehr gut. Und die sind auch Sachen, wo es ist nicht so, dass sie unberechenbar sind oder dass keiner weiß, wie die funktionieren oder was, weil man hat die gebaut, um ein sehr spezifisches Problem zu lösen. Und durch diesen kann man oft gut verstehen, was so, ja, so hinter, ja, was under the hood gemacht wird quasi. Und ich finde, bei denen gibt es viel Potenzial dabei. Und ich finde, für die andere Seite hat man die ganze so KI-Sachen mit so große K, große I, was überall verkauft wird, mehr oder weniger die ganze LLM-Sachen, die ganze Chatbots. Und immer wenn man sagt halt, dass das alles kann, dann weiß ich relativ schnell, dass der kann einiges bestimmt. Ich meine, es gibt viele Systeme, die sind für ein paar Dinge interessant, für ein paar Dinge gut, aber für wahnsinnig viele Sachen überhaupt nicht gut. Aber die würden dann für alles verkauft. Und ich finde, bei dem System hat man viele Risiken dabei. Nicht, weil die Systeme selber die Risiken bringen, aber eher, weil Leute nutzen die halt falsch, weil die sind dann für alles verkauft, die sind aber nicht für alles gut. Und dadurch wird die für viele Zwecken benutzt, wo das keinen Sinn macht oder wo es wirklich Schaden bringen kann. Und ich finde, bei diesen Systemen ist es halt, ich persönlich finde, dass man wird halt sehen in den nächsten paar Jahren, dass irgendwann wird eine große Backlash geben gegen die ganze LLMs, weil man wird halt sehen, welche Verluste die bringen in der Wirtschaft, in Firmen, in Regierung, in alles eigentlich, weil Leute nutzen die einfach nach der blödste Arten und Weisen. Und es ist nicht, weil die Systeme selber nichts kann. Das ist, weil die Systeme falsch benutzt wird. Und ich finde, das ist eigentlich bei vielen Sachen, und das ist auch mein Ausgangspunkt, was das Wichtigste ist nicht, was ein System selber kann oder nicht kann. Das Wichtigste ist halt, was wir wissen über, was ein System kann und nicht kann. Weil wenn ich weiß, diese Ding ist für das gebaut, der ist auch gut für das und ich kann das so einsetzen, dann kann ich das so einsetzen. Aber wenn ich denke halt, das System ist für diesenjenigen gebaut und ich kann das so einsetzen, aber das stimmt nicht, dann verletze ich mich, verletze ich anderen, verletze ich der Gesellschaft, verletze ich die Wirtschaft, ich verletze alles eigentlich, und wenn ich das nutze. Außer ich habe ja wahnsinnig gutem Glück dabei. Und ich finde, das ist eigentlich der Fall mit vielen von die privaten KI-Lösungen, die gerade verkauft wird überall. Und ich finde, dadurch ist es sehr, sehr wichtig im Militärbereich, dass wir bleiben halt cool, wir bleiben sehr, sehr rational mit alles und wir kaufen einfach diese Hype nicht. Und ich finde es deswegen eigentlich auch gut, wenn wir. Im Moment ist es so, dass Leute wollen viele Startups haben, Leute wollen viele kleine Firmen unterstützen. Und ich finde es auch gut, so also in der Regel, aber ich finde es auch wichtig, dass wir in dem Fall klar machen, eine neue kleine Firma, mit diesen haben wir sehr, sehr wenig Kontakt, wir haben keine Erfahrung, wir haben kein Verhältnis und wir wissen halt nicht, wie die sind. Wir wissen nicht, ob was die sagen, stimmt. Und in dem Fall finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir konsequent sind bei unserer eigenen so Due Diligence, dass wir sagen halt sehr, sehr klar, wir müssen genau wissen, was das System kann und nicht kann. Und wenn man einmal sagt, der kann das und das, aber das stimmt nicht, dann sind die halt raus. Weil wir müssen halt dieses Vertrauen haben, um dieses System überhaupt vernünftig oder verantwortungsvoll nutzen zu können.
Wenn jetzt ein Laie auf Sie zukommt und sagt, so, wo kann ich mich denn jetzt eigentlich schlau machen und woher weiß ich denn jetzt, was geht und was nicht geht und was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, gibt es einen Ort, wo man gute Informationen findet als Laie? Können Sie da was empfehlen?
Ich meine, es gibt viel zu lesen eigentlich, aber ich weiß nicht, so ein Ort, weiß nicht ganz
Für
genau.
Laien ist
Es
es
gibt
schwierig,
ein
oder? Weil
paar,
ich.
ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Das gibt ein paar Autoren, die sind sehr, sehr gut für die einfach für die Eingliederung in dem Feld oder einfach so für einen allgemeinen Überblick. Ich finde es so, Paul Scharr, der ist aus den USA, der hat ein Buch, der heißt Army of None und ein anderer, der heißt Four Battlegrounds. Ich finde Four Battlegrounds auf jeden Fall ist eine sehr, sehr gute Einleitung in den Bereich von KI im Militärbereich und KI im strategischen Bereich allgemein. Und der präsentiert das sehr, sehr gut und hat ja auch einen sehr guten Überblick über was wichtig ist. Für quasi die Kernthemen von KI im strategischen Bereich. Ja, und ich finde für Tools, die man nutzen kann, auch für die USA, es gibt eine sogenannte so Responsible AI Toolkit. Und das ist ein sehr, sehr interessante Toolkit, durchzublättern eigentlich. Das hat so viele, viele Methoden dabei, wie man so versuchen kann zu verstehen, was wichtig ist, an eine verantwortungsvolle Einsetzung von KI zu haben in Firmen, im Militär. Und das ist von die, was ist called? Chief Digital Artificial Intelligence Office, glaubst du, so heißt es? CDAO, auf jeden Fall. Und das ist etwas unter der Verteidigungsministerium von den USA entwickelt. Und der ist auch sehr interessant. Und das hat auch eine gute Überblick quasi von alles, was wichtig sein kann. Wenn man denkt so konkret auf die Einsetzung von KI in eine Institution, so im Militärbereich oder in Bundeswehr oder irgendwas, wenn man denkt halt, sollen wir KI einsetzen, dann hat man die tausende Fragen dabei von dieser REI Toolkit dabei. Ja.
Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, so, das ist jetzt noch wichtig? Was wollen Sie noch loswerden?
Ja, ich finde, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach klar und konsequent ist mit wie wir reden über die ganzen Sachen. Weil es gibt einfach wahnsinnig viele Missverständnisse über alle Ecken, über alle Themen in diesem Bereich. Und zum Beispiel die ganze Diskussionen über so Killer-Robots. Ich meine, das ist etwas, wo man kann ja das so sehen, aber dass wir haben ja Roboter, die etwas böse machen oder etwas. Aber erstens verliert man der Sicht auf die ganzen Sachen, die nicht Roboter sind. Ich meine, wir haben so viele Einsetzungen von KI, wo das nur ein Software-Seite ist, man hat nur die Entscheidungen von KI, aber nicht eine Robotik dabei. Und dann, wenn man hat diese Gedanken von Robotern dabei, dann verliert man diese ganze nur Software-Seite. Und das schadet halt nur der Diskussion. Wenn man hat diese Killer-Seite dabei, das ist auch nicht hilfreich, weil viele autonome Systeme und viele KI-gesteuerte Systeme, die sind so Raketenabwehrsysteme. Oder
Stopp.
sie sind
Darf
so,
ich den?
ja.
Darf ich den letzten Satz? Der war jetzt plötzlich war alles weg. Darf ich den letzten
Okay.
Satz noch mal hören?
Ja.
Also man hat einmal
Sorry.
das System, aber
Ja. Ja, ich habe gesagt, das. Ja, und ich finde es so bei den Killer-Sachen. Ich meine, es gibt viele Systeme, wo die sind Raketenabwehrsystemen oder die sind so Systeme für um Panzern zu schießen oder Flugzeuge oder irgendwas. Und natürlich, das so in einem Panzer sitzen Leute oder in einem Flugzeug sitzen Leute. Aber ein autonomes System, der auf Panzern gerichtet ist oder irgendwas. Der ist nicht gebaut, um Leute zu töten. Der ist gebaut, um Panzern zu töten, quasi. Egal, ob Leute drin sind oder nicht. Und es gibt auch interessante Fragen und wichtige Fragen dabei. Aber die Fragen bei der Explodierung von einem Panzer sind nicht die gleichen Fragen von der Erschießung von einem Mensch. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind mit den Wörtern, die wir nutzen. Weil manchmal sind die Wörter so benutzt, zum Beispiel von Kritiker, weil die bringen halt die bösen Gedanken vor über autonome Systeme oder KI im Militärbereich. Aber die sind genauso präsentiert, weil das bringt halt vor Gedanken von Terminator oder von anderen so böse Roboter oder was. Und das ist nicht hilfreich. Das bringt uns nicht vorwärts in die in die Entwicklung von diesen Systemen, es bringt uns nicht vorwärts in die ethischen Ansätze von diesen Systemen, es bringt uns auch nicht vorwärts in die Regulierungen von diesen Systemen. Weil wenn wir ein richtiges Abkommen haben wollen, dann müssen wir klar und vernünftig über die Systeme selber reden und auch über die Einsetzungen von Systemen. Und wenn wir einfach nur über so bloße, gehypte Wörter reden und nur so ja, Bilder von Terminator im Kopf haben, dann kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Egal, wie man vorwärts kommen wollen. Wenn man mehr Regeln haben wollen, wenn man weniger Regeln haben wollen, ist eigentlich egal. Wir kommen überhaupt nicht vorwärts, ohne klar zu reden über die Themen. Und ja, dadurch, ich finde, das Wichtigste ist wirklich, dass man denkt halt klar darüber nach, was habe ich im Kopf, was ist mir wichtig, was finde ich problematisch und genau warum finde ich das problematisch. Nicht, weil eine Maschine dabei ist oder irgendwas, weil wir haben in alle unsere Systemen, in Gesundheitssystemen, Bildungssystemen, Militärsystemen, wir haben Maschinen dabei, wir haben Algorithmen dabei, wir haben Prozessen, die Entscheidungen treffen, ohne dass wir wirklich wissen, wenn man denkt nur an die deutsche Bürokratie, wie viel entschieden wird, ohne dass man überhaupt eine Ahnung hat, warum das so entschieden wird. Ich meine, es ist genau das Gleiche. Wir haben Entscheidungen, die getroffen werden und man weiß nicht, warum. Und das ist halt der Grundproblem dann. Ob eine Maschine dabei ist oder irgendwas, ist egal. Der Problem ist halt, wir wissen halt nicht, warum. Und wenn man klar ist, was der Problem ist, dann kann man vorwärts kommen, aber man muss dann wirklich klar sein.
So interessant, weil ich rede ja viel mit Leuten eben über diese Fragestellung und eigentlich sind die Fragen genau dieselben wie eben in jedem anderen Lebensfeld. Ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich immer, dass man eben sozusagen den Tod des Menschen mitdenkt, ja, oder der nochmal anders betrachtet wird. Aber die Problematik selbst ist genau die gleiche, ob man jetzt über einen Death-Roboter nachdenkt oder über eben eine Gesundheitsanwendung oder eine KI, die den Kindergartenplatz aussucht und nicht transparent ist. Das ist genauso problematisch oder nicht, eben weil die Frage ist, was stecken wir rein und was wollen wir, dass hinten rauskommt? Und das, glaube ich, ist tatsächlich die wichtig, entscheidende Frage.
Ja, ich finde es auch wichtig, dass man das wirklich klar betrachtet, weil ich meine, im Militärfeld ist ein Bereich, wo das hat einfach eine richtig krasse Wirkung. Und es ist eine Wirkung, die man sieht halt, es ist eine Wirkung, der schwer ist, das wieder nicht zu sehen, wenn man das einmal gesehen hat. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn man denkt über KI im Bundeswehr oder KI in deutsche Gesundheitssystemen, ich meine, der KI in deutsche Gesundheitssystemen hat viel, viel, viel mehr Wirkung über Leben und Tod. Aber sowas ist nicht so ein riesengroßes Thema. Und das ist nur kein riesengroßes Thema, weil das einfach so weniger flashy ist. Ich meine, das ist dann, es gibt keine gute Filme, die man machen kann. Ich meine, es kommt nicht in Hollywood vor, die Gesundheitssysteme und seine Wirkung oder irgendwas. Und ich finde, es ist wichtig, dass man, wenn man etwas Gutes tun will, dass man muss wissen, halt so, was das für eine richtige Wirkung hat in der Welt und wie der Welt richtig funktioniert. So, was richtig geschehen wird. Und ja, und dadurch, ich finde es einfach, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach klar und cool denkt über alles.
Vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich, für das Gespräch, Nathan. Herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt darauf zu hören, was in eurer Forschungsgruppe weiter geforscht wird und was herauskommt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich wäre sehr an den Ergebnissen interessiert. Vielleicht können wir mal ein Follow-up machen in einem Jahr oder zwei, wenn ihr weiter fortgeschritten seid. Vielen Dank fürs Kommen und für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Das war